Majorsound.de präsentiert große Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit. Der Infotainment-Podcast.
Episode 14. Die Eisenbahn. Auf Schienen durch die halbe Welt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von große Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit. Der Infotainment-Podcast. In Episode 10 des Infotainment-Podcasts haben wir euch bereits das Fahrrad vorgestellt. Das Drahtgestell auf zwei Rädern, welches ab 1817 die Welt in Staunen versetzte. Heute dreht es sich um wesentlich mehr Räder, nämlich um die der Eisenbahn. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 Kilometern pro Stunde von einem Ort zum anderen zu reisen, das hat vor zwei Jahrhunderten für unsere Vorfahren wohl genauso futuristisch geklungen, wie für uns jetzt das Beamen auf dem Raumschiff Enterprise. Früher war das Reisen noch ein richtiges Abenteuer. Die Reisenden mussten lange Wege mit Pferdekutschen auf sich nehmen, welche oft mit körperlichen Strapazen verbunden waren, da die Kutschen weder gefedert noch beheizt waren. Ein spontaner Wochenausflug in eine etwas weiter entfernte Stadt, wie heute jederzeit möglich, das war früher undenkbar. Die Anfänge der Eisenbahn gehen zurück auf das antike Griechenland. Dort wurden die ersten Schienen aus Holz verlegt, um darauf die damals gebräuchlichen Holzkarren besser in der Spur halten zu können. Im Prinzip war dies bereits die erste Eisenbahn mit Pferdeantrieb. Um 1500 nach Christus verbannte man die Schienen unter Tage, um damit leichter das gewonnene Erz oder die Kohle aus dem Stollen zu holen. Anfangs benutzte man noch Holz, was zwar leicht zu bearbeiten und verlegen war, aber oft auch unter der großen Last der Erzwagen zusammenbrach. Mit Beginn der Industrialisierung im 18. Jahrhundert setzten zwei schlaue Männer auf die Dampfkraft. Es waren der englische Ingenieur Thomas Savery und der Eisenhändler Thomas Newcomen. Da die Bergwerksbetreiber der damaligen Zeit ihre Stollen immer weiter in den Boden trieben, benötigten sie bald Maschinen, um für das Abpumpen des einlaufenden Grundwassers zu sorgen. Außerdem brauchten die Kumpel in den Stollen Luft zum Atmen, welche von oben nach unten gepumpt werden musste. Nach über 10 Jahren Entwicklungsarbeit von Savery und Newcomen wurde erstmals 1721 in einem Kohlebergwerk bei Staffordshire ihre zusammenentwickelte Dampfmaschine in Betrieb genommen. Das Patent auf die Dampfmaschine hielt damals Savery, der bereits 1698 eine Dampfmaschinenpumpe mit Namen The Miner's Friend konstruiert hatte. Die Funktionsweise war einfach. Heißer Wasserdampf wurde unter Druck in ein Zylindergehäuse mit einem Kolben eingeleitet. Durch die Ausdehnung des Dampfes entstand kinetische Energie, die zu einer Auf- und Abbewegung des Kolbens führte. Dieses grundlegende System wurde immer weiter ausgefeilt, auch von James Watt. Er widmete sein Leben der Verbesserung der Dampfmaschine und erhielt 1769 das Patent auf die von ihm entwickelte Niederdruckmaschine. Diese Niederdruckmaschine sparte im direkten Vergleich mit der Maschine von Newcomen und Savery bis zu 60% Kohle. Doch nicht nur in England befasste man sich mit der Dampfkraft. Nein, auch die Franzosen konnten ebenfalls im Jahre 1769 einen großen Erfolg verbuchen. Der Artillerieoffizier Nicolas Cugnon baute im Auftrag des Militärs ein Transportfahrzeug mit Dampfantrieb. Dieses fuhr zur damaligen Zeit auf der Straße mit einer Geschwindigkeit zwischen 3 und 4,5 Kilometern pro Stunde. Der Wagen war schwer, sehr schwer sogar, ganze 5 Tonnen. Ferner machte ihn die Konstruktion, bei der der Wasserkessel über der Vorderachse hing, nahezu unlenkbar. So verwunderte es keinen, dass eine der ersten Vorführfahrten Cugnons leider an der Kasernenmauer und in einem Desaster endete. Zu der schweren Lenkbarkeit kam noch ein weiterer großer Nachteil hinzu: die geringe Reichweite des sogenannten Fardiers von Cugnon. Schon nach einer Viertelstunde Fahrzeit war die Kohle aufgebraucht und das Gefährt musste neu beladen werden. Die mobilen Feuermaschinen, wie der Volksmund sie auch nannte, wurden trotz solcher Rückschläge stetig weiterentwickelt. Es entstanden Dampfkutschen und auch Dampfomnibusse, die über die Straßen Englands und Frankreichs fuhren. Allerdings nicht ohne größeres Risiko. Es konnte schon vorkommen, dass mancher Dampfkessel einfach explodierte und die Fahrt mit einem lauten Knall und vielen Verwundeten endete. Die Fahrzeuge erreichten für die damalige Zeit schon eine recht beeindruckende Geschwindigkeit von bis zu 30 Kilometern pro Stunde. Bald gab es den ersten Buslinienverkehr, und zwar zwischen Birmingham und London. Auf einem von Dr. William Church gebauten Dreirad, Doppelstock, Dampfbus konnten bis zu 50 Passagiere befördert werden und das ohne umzukippen. Die Dampfomnibusse blieben jedoch nur eine Modeerscheinung und mussten bald ihren überlegenen Geschwistern auf Schienen weichen. Die erste Eisenbahn, so wie wir sie heute kennen, entstand im Jahre 1803. Der englische Ingenieur Richard Trevithick baute die erste sogenannte Schwungradlokomotive. Hierfür konstruierte er einen Hochdruckkessel, mit dem es möglich war, eine selbstfahrende Schienenzugmaschine für eine Bergwerksbahn in Betrieb zu nehmen. Ursprünglich wollte Trevithick damit nur Lasten transportieren. Da der Bau und der Erhalt jedoch Unsummen an Geld kostete, transportierte er bald auch Personen. Er hing einfach zwei Wagen an die Lok an und beförderte damit die Kumpel zu den Gruben. Natürlich gegen Geld. Leider lief diese Lok nur 5 Monate, da sie für die verlegten Schienen zu schwer war. Trevithick experimentierte noch munter weiter und baute unter anderem Dampfkrane und Bagger, aber auch Dampfschiffe. Bis 1825 versuchten sich mehrere verschiedene Personen und Firmen an der Dampflok, meist mit geringem Erfolg. Oft waren die Maschinen zu schwer oder leisteten einfach zu wenig, sodass ihr Betrieb oft nach wenigen Wochen wieder eingestellt wurde. Die erste öffentliche Bahnlinie wurde am 27. September 1825 in Stockton, England, in Betrieb genommen. Edward Pierce erhielt 1821 die Genehmigung für eine Pferdebahnverbindung zwischen Stockton und Darlington. George Stephenson, der schon vorher mit Dampfmaschinen und Lokomotiven herumexperimentierte, hörte davon und schlug Pierce vor, daraus eine Railroad, also eine Eisenbahn mit Lokomotive, zu machen. Pierce willigte ein und Stephensons berüchtigte Locomotion No. 1 begeisterte die Menge. Sie zog ganze 38 Waggons auf einmal, musste sich jedoch die Strecke immer noch mit Pferdewägen teilen, sodass die erste komplette Bahnstrecke erst 1830 ebenfalls in England eingeweiht wurde. Auch an dieser war Stephenson mit beteiligt. Die 50 Kilometer lange Strecke verlief zwischen der Hafenstadt Liverpool und der Industriestadt Manchester. Für viele Menschen waren die Eisenbahnen damals noch ein Werk des Teufels. Man hatte Angst vor den hohen Geschwindigkeiten, denn man könne davon ja krank werden. Es gab Befürchtungen, dass die Rauchwolken der Lokomotiven darüber fliegende Vögel töten könnten und Kühe in der Nähe von Bahnhöfen keine Milch mehr geben würden. Gott sei Dank ließen die Proteste genauso schnell nach, wie sich die Eisenbahn weiterentwickelte. 1835 gab es dann auch die erste deutsche Eisenbahnverbindung. Die königlich privilegierte Ludwigs-Eisenbahngesellschaft mit Sitz in Nürnberg und Fürth erhielt am 19. Februar 1834 die königlich bayerische Konzession zum Bau einer Eisenbahn von Nürnberg nach Fürth. Unter großem Jubel der Bevölkerung weihte die, auch von Stephenson gebaute, Dampflokomotive Adler am 7. Dezember 1835 mit ihrer Jungfernfahrt die Strecke ein. Die Entfernung von 6 Kilometern legte die Adler mit einer Geschwindigkeit von 40 km/h zurück. Wenn man so will, war dies der erste Schritt zum Hochgeschwindigkeitszeitalter. Das erste Frachtgut auf der deutschen Eisenbahnlinie waren übrigens Bierfässer. Am 11. Juli 1836 erhielt die Ludwigsbahn von der Brauerei Lederer den Auftrag, 2 Fässer Bier gegen eine Vergütung von 6 Kreuzern an den Wirt zur Eisenbahn in Fürth zu senden. Es dauerte nicht lange, bis es auch die ersten Fernbahnverbindungen gab. Bereits 1839 gab es eine 115 Kilometer lange Verbindung von Leipzig bis Dresden. Dass man diese Strecke damals mit ein und derselben Bahn fahren konnte, klingt heute selbstverständlich. Früher war es das durchaus nicht. Deutschland bestand aus vielen Fürsten und Herzogtümern, Königreichen und freien Städten. So baute jeder seine eigenen Eisenbahnen, die jedoch nur bis zur Staatsgrenze reichten. Deswegen mussten die Fernreisenden also jedes Mal beim Überfahren der Grenze umsteigen. Trotzdem entstanden viele Verbindungen innerhalb Deutschlands. 1849 waren es bereits 6000 Kilometer im gesamten Streckennetz. Eine Reise von München nach Berlin dauerte gut 2,5 Tage, da einige Streckenabschnitte immer noch mit der Kutsche zurückgelegt werden mussten. Erst um 1880 konnte man alle größeren Städte mit der Bahn erreichen. Der nächste große Entwicklungsschritt der Eisenbahn kam 1879 von Siemens und Halske. Es war eine kleine Lokomotive, die völlig ohne Pferde oder Dampf auskam. Die erste elektrische Lokomotive war geboren. Werner von Siemens stellte sie auf der Berliner Gewerbeausstellung vor. Zur Stromerzeugung für den Ausstellungszug nutzte er eine Dynamomaschine, die von einer Dampfmaschine angetrieben wurde. Bis diese revolutionierende Idee zur Serienreife gebracht werden konnte, gab es noch eine ganze Menge von Problemen zu lösen. Eine einheitliche Stromregulierung, dazu eine betriebssichere Oberleitung bis hin zur Infrastruktur und den notwendigen Stromkraftwerken. Die erste öffentliche elektrische Eisenbahn fuhr bereits 1881 in Berlin. Allerdings war die benutzte Technik äußerst gefährlich. Denn statt einer Oberleitung war es eine stromführende Schiene, die den Strom zur Lokomotive leitete. Was heute undenkbar ist, war damals normal. Es gab immer wieder Unfälle mit tödlichem Ausgang. Außerdem führten eiserne Pferdehufe und Radreifen immer wieder zu Störungen in der Stromversorgung. Ab 1902 kamen auf den europäischen Hauptverbindungslinien meist elektrische Lokomotiven zum Einsatz. Der Schienenverkehr nahm kontinuierlich zu. Waren es 1830 weltweit nur 331 Kilometer Schiene im ausgebauten Eisenbahnnetz, sind es 50 Jahre später schon unglaubliche 367.235 Kilometer. Die schnellste Dampflok der damaligen Zeit stammte aus der Deutschen Reichsbahn Baureihe 05, nämlich die DRG 05002 aus dem Jahre 1935. Sie hatte eine Stromlinienverkleidung und war deshalb sehr windschnittig. Sie verbrauchte weniger Kohlen als die normalen Dampfloks und war dennoch viel schneller. Auf einer Testfahrt im Mai 1936 erreichte sie 200,4 Stundenkilometer. Das war damals der Weltrekord für Dampflokomotiven. 1958 war dann das Ende der Dampfloks in Deutschland. In den 1930er Jahren kamen auch vermehrt Lokomotiven mit Dieselmotor, vor allem beim Gütertransport, zum Einsatz, welche auch heute noch wegen ihrer Stromunabhängigkeit überwiegend im Wartungsbereich eingesetzt werden. Bis zur heutigen Zeit wurden die Züge ständig verbessert und den neuesten technischen Entwicklungen angepasst. Aerodynamik und Windschnittigkeit spielen genauso eine wichtige Rolle wie Triebwerksleistung und Sicherheit. So kam zum Beispiel der schnellste Zug der Welt lange aus Frankreich. Der Hochgeschwindigkeitszug TGV schaffte es 1991 bei einer Testfahrt auf stolze 515,3 Stundenkilometer. 2003 kam eine neue Zuggeneration sehr nah an diesen Rekord heran, die Magnetschwebebahn. Der in Deutschland entworfene Transrapid erreichte auf der Teststrecke in Shanghai eine Geschwindigkeit von 501 Kilometern pro Stunde. Ein neuer Rekord unter den Magnetschwebebahnen. Bisher lag der bei 450 Stundenkilometern. Noch schneller war dann der japanische Transrapid. Im Dezember 2003 schaffte er auf einer Teststrecke satte 581 Kilometer pro Stunde. Übrigens, die längste zusammenhängende Zugstrecke der Welt durchquert gleich zwei Kontinente auf einmal. Es handelt sich um die Transsibirische Eisenbahn, die das russische Moskau in Osteuropa mit der ostasiatischen Stadt Wladiwostok am Japanischen Meer verbindet. Die Strecke ist 9.288 Kilometer lang und die Transsibirische Eisenbahn war für lange Zeit ein regelrechter Luxuszug, der neben einem exquisiten Restaurant, bequemen Schlafwagenabteilen, sogar über eine Bibliothek, einen Frisiersalon und einen Gymnastikraum verfügte. Während der Fahrt müssen die Passagiere ihre Uhren mehrfach umstellen, da gleich mehrere Zeitzonen durchfahren werden und der Zeitunterschied zwischen Moskau und Wladiwostok 7 Stunden beträgt. Trotz des vereinten Europas gibt es leider immer noch kein genormtes gesamteuropäisches Bahnnetz, weshalb wir meistens an der Bundesgrenze von dem einen in den anderen Zug umsteigen müssen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz zum Beispiel fahren die Züge mit 15.000 Volt Wechselstrom und 16,7 Hertz Frequenz. In Italien dagegen fahren die Züge mit 3.000 Volt Gleichstrom, weshalb hier wahrscheinlich auch nie eine Normung durchgeführt werden kann. Innerhalb Deutschlands funktioniert das Bahnnetz relativ zuverlässig und schnell. Von München nach Hamburg geht es mit dem ICE der Deutschen Bahn in knapp 5 3/4 Stunden. Was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 106 km pro Stunde entspricht. Das war sie. Eine weitere Episode von Große Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit, der Infotainment-Podcast. Das nächste Mal geht es um eine etwas ältere Erfindung, die momentan in den Medien oft vertreten ist und in Australien ab 2010 nicht mehr zum Kauf angeboten werden soll. Nämlich die Glühbirne. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Johannes Steck.
Sie hörten Große Entdeckungen und Erfindungen der Menschheit. Der Infotainment-Podcast. Mehr Interessantes gibt's auch unter www.infotainment-podcast.de.